Ich möchte zum Anfang dieser Predigt gerne zwei Städte ein bisschen skizzieren. Es sind zwei Städte, die sehr unterschiedlich sind, vielleicht auch ein bisschen plakativ. Und wenn ich die skizziere, habt ihr eine Aufgabe, und zwar euch zu überlegen, in welcher von diesen beiden Städten ihr lieber leben wollt. Ich kann euch sagen, es tönen beide im ersten Moment nicht unbedingt mega verlockend vielleicht. Die erste Stadt hat den Titel Laissez-faire. Also mach, was du willst. Wenn du in dieser Stadt wohnst, darfst du machen, was du willst, weil es gibt keine einzige Regel. Mach, was du willst, was dich glücklich macht. Es gibt nichts, was dich zurückhaltet. Du kannst so leben, wie du willst. Es gibt keine mühsame Regel, die sagt, Sexualität gehört nur mit Ehe oder darf nur mit einem Partner ausgelebt werden. Es gibt nichts, wo du nicht machen darfst. Und hey, Geld ist wichtig und wegen dem Jagd um Geld nachher braucht die Leute, die um dich herum sind, damit es dir gut geht. Und wenn man einen nicht so tut, wie du es gerne hättest, kein Problem, ruf aus, nerv dich über sie, du lästern, du Sachen erzählen, weil es ist wichtig, dass es dir gut geht. Und jeder, der in dieser Stadt dort wohnt, das ist der Antrieb. Zu schauen, dass es einem selber gut geht. Es gibt nichts, es gibt keine Regeln, wo sich irgendjemand dort daran halten muss, weil die Regeln macht jeder für sich selber. Nebendran gibt es eine Stadt, vielleicht so 10 Kilometer entfernt, die hat den Titel Moral über allem. In dieser Stadt geht es gesittet zu und her. In dieser Stadt sind die Schwachen, die Armen, die Gebeutelten im Mittelpunkt. Es ist wichtig, dass man zuerst den anderen sieht und nicht sich selber. Man tut jede Entscheidung, die man trifft, so treffen, dass sie am Nächsten dient. Mitleid wird gross geschrieben, Erbarmen wird gross geschrieben. Hauptsache, am anderen geht es gut. Ihm wird dienen. Ja, man soll sanft miteinander umgehen, geduldig sein. Liebe und Frieden soll man leben. Das steht überall in dieser Stadt, die heisst Moral überall. Wenn du dir überlegst, jetzt in welcher von diesen beiden Städten du willst oder müsstest leben, für welche würdest du dich entscheiden? Für die eine, wo du machen kannst, was du willst? Oder für die andere, wo ganz klar ist, wie man sich so verhalten soll? Wo der Nächste gesehen wird, aber vielleicht man könnte das Gefühl haben, dass der Einzel ein bisschen untergeht. Für welche von diesen beiden Städten würdest du dich entscheiden? Ich bin mir bewusst, dass sie sehr plakative Schilderungen von zwei Städten, wie es dort zu und her geht. Ich glaube, dass wir uns eigentlich alle zu tiefst nach dem Leben in der zweiten Stadt sehnen, auch wenn wir es vielleicht im ersten Blick nicht so würde einordnen würden. Weil das, was wir, glaube ich, die wenigsten von uns wollen, ist in einer Stadt leben wie die erste Stadt. Ich glaube, die wenigsten von uns wollen dort leben, auch wenn es grundsätzlich verlockend kann sein, dass man das machen kann, was man will. Ich glaube, dass die Praktiken der ersten Stadt vor allem sehr viel Verwerfungen, Verletzungen können hervorrufen und auch ganze Familien können auseinanderreissen. Ganze Freundschaften können kaputt machen. Ja, wenn jeder machen kann, was er will und keine Rücksicht muss nehmen, dann führt es dazu, dass Beziehungen auf jeder Ebene zerstört werden. Und ja, vielleicht kann man sich noch einreden, hey, es geht darum, eine lässige, eine coole Zeit haben miteinander. Aber auf lange Sicht scheint man gleich irgendwie ein bisschen verloren. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht eben die Stadt, die im ersten Moment nicht so verlockend wirkt. Wo vor allem eben der andere gesehen wird. Die zwei Städte, die ich beschrieben habe, findet man nicht eins zu eins in der Bibel, aber man findet Beschreibungen von einem Leben, das beschrieben ist. Und zwar im Kolosser 3 sind beide vorhanden. Im Vers 5 bis 9 findet man die erste Stadt, wo ein bisschen beschrieben ist, weil eben jeder macht, was er will. Und im Kolosser 3, Vers 12 bis 17 ist die zweite Stadt beschrieben, wo in einer guten Art und Weise beschrieben ist, wie man miteinander umgehen soll. Und um die zweite Stadt, wenn wir uns heute Morgen darum drehen, möchte ich mit euch eintauchen in die ersten paar Versen von dieser, von dieser Beschreibung, wie man miteinander umgehen soll, Kolosser 3, Vers 12 bis 15. Der steht, da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen. Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Und seid immer dankbar. Nachfolger von Jesus sind eigentlich aufgerufen, so zu leben, wie ich es vielleicht ein bisschen plakativ in dieser ersten Stadt beschrieben habe. Mit Mitleid miteinander umzugehen, Sanftmut, demütig miteinander zu sein, geduldig zu sein. Und das kann vielleicht im ersten Moment auch sehr schwierig wirken oder sehr, nicht sehr spannend wirken. Es könnte auch wirken, als wäre das ein Haufen von willensschwachen Leuten, die so lebt. Aber ich glaube, dass es nichts mit Schwachheit zu tun hat, wenn man so ein Leben, wie vielleicht eben wie hier beschrieben ist, lebt. Der Anti Wright, ein englischsprachiger Theologe, einer der bedeutendsten neutestamentlichen Theologen, der im Moment lebt, der hat Folgendes geschrieben. Der sagt, Menschen, die diese Herausforderung annehmen, also die Herausforderung so zu leben, wie der am Abschnitt, wo wir uns heute Morgen darum befassen, sind meistens auch Leute, die fähig sind, schwierige Entscheidungen zu treffen und sich auch in anderen herausfordernden Aktivitäten in anderen Bereichen zu engagieren. Christliches Verhalten macht uns also menschlicher, nicht weniger menschlich. Genusssucht und gewohnheitsmäßige Wut oder Lügen scheinen für eine Weile Spaß zu machen, aber sie zerstören uns früher oder später, meistens früher. Wenn man das Leben versucht zu leben, wie das hier beschrieben ist, dann gibt es ganz viele Leute, die sich werden lustig machen. Und es wirkt vielleicht im ersten Moment auch nicht unbedingt ansprechend, so ein Leben. Aber ich glaube, man muss so verstehen, was es denn heisst, so zu leben. Weil Mitleid heisst nicht, dass man sentimental ist. Wenn jemand Erbarmen zeigt, heisst es nicht, dass man jegliches Handeln vom anderen gut heisst. Freundlich heisst nicht, dass man sensibel ist. Und Demut heisst nicht, dass man schwaches Selbstwertgefühl hat. Sanftheit ist keine Schwäche, sondern es ist sich kontrollieren können. Es ist wie ein Ross, das man eingefangen hat, ein wildes Ross, und gezähmt hat. Es ist immer noch die gleiche Kraft, die man unter Kontrolle gebracht. Und Geduld heisst nicht, dass man alles mit sich geschehen lässt. Vielleicht merkt ihr, mir geht es häufig so, wenn ihr die Bibel lese und so Aufforderungen seht, dann denke ich, das klingt so nicht verlockend. Es klingt nicht nach einem Leben, das eigentlich mega Spass macht. Wenn man sich aber im Kontrast setzt zum Leben, das dann ohne diesen Maßstab, also das Gegenteil, umkehrt, dann merkt man, dass es im Kontrast zu dem etwas sehr erstrebenswertes ist. Und ich glaube, dass wir auf dieser Welt auch ein bisschen in diesem Laissez-faire innen wohnen, innen leben. Und ich möchte euch drei kurze Fakten mitgeben, die für mich aussagen, was das Laissez-faire, wie jeder das macht, was er will, was das für Konsequenzen haben kann. Es gibt eine Statistik von Sotomo, die eine Umfrage gemacht in der Schweiz zum Thema Fremdgehen. Und sie haben herausgefunden bei dieser Umfrage, dass 27% der Schweizer schon einmal fremdgegangen sind. 27% der Schweizer. Das reisst die Familie auseinander. Das sind immer Leute dahinter, das ist nicht nur eine Zahl. Fast jede dritte Person in der Schweiz ist schon einmal fremdgegangen. Das heisst, dass jede dritte Person in der Schweiz schon einmal mal betrogen wurde. Eine andere Statistik, die noch vor Corona gemacht wurde, von der Schweizer Eidgenossenschaft, die sie haben untersucht, und zwar Untersuchungen gemacht zum Thema Einsamkeit. In der Schweiz fühlen sich 38% von allen Leuten, die in der Schweiz wohnen, fühlen sich manchmal oder oft einsam. Manchmal oder oft. 38%. Und mir ist wichtig zu sagen, vor Corona, ich glaube, dass Corona das noch viel mehr hat dazu geführt, dass sich Leute einsam fühlen. Der Zweite Weltkrieg, 1945, ist dann fertig gegangen, hat die Welt, kann man sagen, grosse davon in Schutt und Asche gelegt. Und ich glaube, alle Leute haben sich gesagt, wir wollen nicht, dass das nochmal vorkommt. Millionen von Leuten sind gestorben, haben müssen flüchten. Ein riesen Elend war auf dieser Welt. Ratet mal, wie lange das gegangen ist, bis der nächste Krieg ausgebrochen ist, nachdem sich die Menschheit fast vernichtet hat. Überlegt dir mal eine Zahl, Jahr, Wochen, Monate, Tage, Stunden, was immer. Überlegt dir mal eine Zahl, wie lange es gegangen ist, bis wieder ein Krieg ausgebrochen ist. Ich berufe mich jetzt bei meiner Aussage auf meinen Berufsmaturitätslehrer in Thun. Und der hat gesagt, 2 Wochen. Die Welt hat sich fast zu Tod gekriegt, Millionen von Leuten sind gestorben. Und hey, wir als Menschen haben es 2 Wochen geschafft, im Frieden miteinander zu leben. 2 Wochen. Wenn jeder macht, was er will, sind das die Zustände, die wir haben, die die Statistiken kurz wiedergeben. Und hier wird eben gesagt, dass besonders die Nachfolger von Jesus anders lesen sollen. Und nochmal kurz, oder nochmal zurückgehen zum Kolosser 3, Vers 12. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Es geht nicht darum, dass man irgendwelche Moralvorstellungen wieder befolgt oder irgendwie eine neue Möglichkeit, wenn man das einhaltet, um für Gott zu bestehen. Es geht vielmehr in diesem Abschnitt geht es darum, dass unsere Herzen verändert werden. Und unsere Herzen verändert werden und gefüllt werden mit Liebe und Dankbarkeit. Und aus dem heraus kommt dann das veränderte Wesen. Und das zeigt sich besonders so gut im Umgang von Nachfolgern von Jesus, besonders auch in die Kirche, wie wir hier miteinander umgehen. Das Wichtigste, steht in Kolosser 3, Vers 14, das vorher schon mal vorgelesen, das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Die Liebe ist das Wichtigste. Die Liebe geht über die anderen Sachen raus, die wir vorher gelesen haben, Sanftmut, Demut. Die ersten Sachen im Vers 12, demütig sein, geduldig sein, das sind alles Sachen, die aus einer Situation rauskommen. Wenn ich jemanden im Leid sehe oder jemanden sehe, was nicht gut geht, dann zeige ich mir mein Mitleid, dann zeige ich mein Erbarmen. Oder wenn ich jemanden sehe, wo vielleicht, oder vielleicht gibt es Begegnungen mit Leuten, die mit Sachen an mich hergeraten und dann begegne ich ihnen geduldig. Aber die Liebe ist anders. Die Liebe richtet sich nicht an eine Situation, sondern die Liebe sieht die Person. Ich begegne in Liebe an die Person. Die ist unabhängig von den Umständen. Ist die Liebe da? Im Römerbrief 13, Vers 10 steht, die Liebe fügt niemandem Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. In Liebe miteinander weg sein, heisst, dass man niemandem Schaden zufügt. Das heisst nicht, kommen wir auch noch darauf, dass man alles gut hat oder so, sondern liebevoll miteinander umgehen, sieht immer eben das Gegenüber und nicht zuerst sich selber. Ja, was ist denn das, was uns verbindet als Nachfolger von Jesus? Und das ist eben die Liebe, die uns verbindet. Wir können fragen, hey, wir als Nachfolger von Jesus, sind es denn einheitliche Lehren, einheitliche Überzeugungen, Sachen, die wir gemeinsam glauben, ist das, was uns verbindet? Und leider muss man sagen, dass desto klarer die Abgrenzung ist, desto klarer die Überzeugung, die man hat, desto schärfer dass die Abgrenzung ist, desto schärfer sind etwa die Auseinandersetzungen darüber. Der Kitt, kann man sagen, der die Kirche zusammen hat, das ist die Liebe zueinander. Deine Entscheidung, du willst hier dazugehören. Und du willst dein Gegenüber unabhängig von den Zuständen lieben. Die Liebe ist der Kitt, der es vermag, über alle Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Lebenssituationen hinweg, die Kirche zu dem machen, was sie ist. Es kann eine Kirche geben, die vielleicht wirkt, als würde alles gut sein. Als würde jeder sein sexuelles Verhalten in richtigem Massen leben. Es kann aber auch sein, dass die gleiche Kirche dafür extreme Kultur hat, wo man übereinander redet und lästert. Und wenn es so eine Kirche ist, die hat das eine, was nicht gut ist, gegen etwas anderes eingetauscht. Also es gibt auch andere Arten von Kirche, wo es vor allem darum geht, lieb sein miteinander. Wo es darum geht, einander zu helfen, aber wo das so gross ist, dass man sich gar nicht mehr wagt, jemanden auf etwas anzusprechen, was vielleicht nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, wenn die Liebe der treibende Motor ist, die wahre Liebe, nicht einfach Liebe, die über alles hinweg sind, sondern Liebe, die die Person sieht, dann behütet es uns davor, von beidem. Ja, die Kirche ist ein Ort, wo Tugenden, Mitleid, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit, Geduld, Frieden und Liebe sollen geübt werden. Was ist denn die Motivation dahinter? Das ist alles Sachen, die wir wieder müssen machen, oder? Sachen, die man leisten sollte. Wir haben das Jahresthema Heilig, Heilig, Heilig. Und da kommt immer wieder ein Vers vor, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Der wird hier im Neuen Testament zitiert. Und dort kann man ein bisschen sagen, ein bisschen zusammenfassend, wie man leben soll als Nachfolger von Jesus. Im 1. Petrus 14, Vers 16. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Das war die Stadt A, können wir sagen, die Laissez-faire-Stadt. Damals wusstet ihr es nicht besser. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Der Schlüssel zu dem Ganzen, wie wir leben sollen, liegt im Kolosser 3, Vers 12, der Vers, den wir jetzt mindestens schon zweimal gelesen haben. Ich möchte nochmal den ersten Teil von dem Vers mit euch lesen. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. Das ist der Schlüssel dort drin. In diesen drei Stichworten. Erwählt, heilig und geliebt. Erwählung heisst, und die drei Stichworte betreffen alle die, die von sich sagen, hey, ich folge Jesus nachher. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich folge ihm nachher. Erwählung heisst, dass es grosses, dickes, fettes Ja über dir und deinem Leben steht. Ein grosses Ja über dir. Und der wählt sie alle, so schreibt es der Römerbrief, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der ist erwählt und wird gerettet werden. Aus dieser Erwählung heraus, alle, die zu Gott rufen, werden sie erwählt und werden gerettet werden. Und die Reaktion von dieser Erwählung steht im Kolosser 2, Vers 7, im gleichen Brief, wo wir unseren Haupttext drin haben. Der steht, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden, also im Boden von Jesus Christus, und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Senkt eure Wurzeln tief in seinem Boden. Wenn wir unsere Wurzeln in Jesus Christus verankert haben, ist das der Nährboden, wo ein gutes Leben, ein Leben in Fülle, kann daraus herauswachsen. Das ist das Erste, erwählt. Das Zweite ist heilig sein. Alle, die Jesus nachfolgen, sind heilig. Das ist ein Zustand. Das ist nicht etwas, was du machen kannst, sondern dein Zustand ist, dass du heilig bist. Heilig im urtümlichsten Sinn heisst abgesondert. Du bist abgesondert. Dein Zustand weist darauf her, dass du nicht mehr, nicht Jesus nachfolgst, sondern dein Zustand weist darauf her, dass du Jesus herfolgst. Ein veränderter Zustand ist das Heiligsein. Und das Dritte ist Geliebte. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du Gottes Geliebte. Kind, du bist geliebt, du bist absolut liebenswürdig. Du bist grundlos geliebt. Einfach, weil du wert bist, liebt Gott dich. Und aus dem heraus, weil man grundlos geliebt wird, hat uns Gott auch grundlos vergeben. Im Kolosser 3, Vers 13, spannend, habe ich heute Morgen gemerkt, das ist auch noch die heutige Tageslosung. Vielleicht haben es gewisse von euch, die die Losung lesen, auch schon darüber gestolpert. Dort steht, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das kommt daraus raus, aus dem Zustand, weil wir erwählte, heilige und geliebte sind. Und ich kann euch sagen, Vergebung ist nichts für Feiglinge. Vergebung ist nichts für schwache Leute. Vergebung ist etwas, was eigentlich die Helden machen, kann man sagen. Vergebung kostet dir viel. Viel, wenn es um das Thema Vergebung wird, begegnet dem doch der Satz, ja, aber der andere hat doch angefangen. Hey, das stimmt. Das stimmt. Wenn der andere nicht angefangen hat, hättest du auch nichts, was du müsstest vergeben. Sondern dann müsstest du um Vergebung bitten. Vergebung kannst du eigentlich nur aussprechen jemandem anderen, wenn du bist verletzt worden, wenn eben die andere Person angefangen hat. Sonst müsstest du selber um Vergebung bitten. Heilig und geliebt und erwählt sind Zustände und aus dem raus fließt, wenn die Wurzeln fest verankert sind, Jesus Christus, aus dem raus kommt das veränderte Wesen. Frucht, kann man sagen, aus dem können raus entstehen. Die Frucht ist ein verändertes Wesen. Der Frieden soll eben in den Herzen regieren. Der Frieden, den Gott gibt, soll in den Herzen regieren. Und der ganze Mensch soll davon durchdrungen sein. So ist ein Wunsch in diesem Brief, in Kolosser 3, 15. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Und seid immer dankbar. Gottes Beziehung, wie wir uns verändern sollen, oder wie wir uns verändern, hat viel aus meiner Sicht zu tun mit einer Liebesbeziehung. Kannst du dich noch daran erinnern, vielleicht, als du dich das erste Mal verliebt hast, wie du angefangen hast, Sachen zu machen, die eigentlich niemand von dir verlangt hat? Kannst du dich erinnern, dass du auf einmal dein Verhalten angepasst hast, nicht weil dein Gegenüber das eingefordert hat, sondern weil du hast wollen. Wo du gewusst hast, dass dein Gegenüber Freude hat. Ich kann euch sagen, ich bringe recht viele Geschenke heim, meiner Frau. Nicht, weil ich persönlich mega Freude habe an Geschenken, aber weil ich weiss, dass sie Freude hat. Ich bin sehr eine sprunghafte Person. Ich habe aber jetzt gemerkt, im Zusammensein mit meiner Frau, mit der Andreina, dass es ihr sehr wichtig ist, herzuhocken, Zeit zu nehmen und mit ihr zu reden. Und das mache ich, wenn es erwartet werden würde, dann würde ich es machen, weil es Erwartung ist. Aber ich mache es vor allem, weil ich sie liebe und sie mich liebt. Und ich will ihr meine Liebe zeigen. Und so ist das hier zu verstehen. Wenn wir Jesus nachfolgen und ihn lieben, dann verändert sich unser Wesen. Dann verändern sich Sachen in uns, dann machen wir Sachen, dann sind wir vielleicht Leute mit Mitleid, sind sanftmütig, geduldig, nicht weil man muss, sondern weil man es mal will. Aber es fängt alles damit an, dass unser Zustand sich geändert hat. Ich weiß nicht, was bei dir dran ist im Moment. Ob du merkst, hey, ich muss mehr in diesen Zustand hineinkommen. Mehr meine Wurzeln vielleicht noch in Gott verankern. Vielleicht ist es aber auch mehr, dass du merkst, hey, ich muss irgendwo rausfinden, was will der Gott von mir? Und das aus Liebe raus tun, nicht aus Mühe, sondern aus Liebe raus. Die Kirche als Übungsplatz für die persönliche Heiligung. Heiligung heisst, das Leben nach dem Maßstab von Gott zu führen. Und ganz am Schluss von diesem Abschnitt, im Vers 17, der steht, und alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, den Vater, danken sollt. Wir sollen immer und überall in der und aus der Gegenwart von Jesus leben. Nachfolger von Jesus lieben, weil sie geliebt werden. Sie preisen den Namen von Gott, weil sie berufen sind, das zu machen, weil sie erwählt sind. Sie helfen anderen so gut, wie es geht, weil alles, was sie haben, ein Geschenk von Gott ist. Und durch Jesus Christus danken sie, weil er ihnen alles gibt. Und Wissen spielt, dass es um die Frucht geht, nicht eine Rolle. Es reicht nicht, dass wir etwas wissen. Es reicht nicht, dass meine Frau weiss, dass ich sie liebe. Es nützt ihr herzlich wenig, wenn sie es nicht spürt auf eine Art und Weise, wie sie sich geliebt fühlt. Wir sollen miteinander liebevoll und getrieben von seinem Frieden, vom Frieden von Jesus Christus umgehen. Und ich glaube, dass die Kirche ein sehr guter Übungsplatz ist, um mit dem anzufangen. Werde still zum Gebet. Vater im Himmel, möchte dir Merci sagen, dass du Jesus Christus auf die Welt geschickt hast. Und dass alle, die zu Jesus Christus Ja gesagt haben, dass sie erwählt sind, dass sie heilig sind und geliebt sind. Und Herr, du siehst jedes Einzelne, was steht. Schenk dir, dass sich jedes Einzelne auf diesem Zustand bewusst sein, was sich für dich entschieden hat. Dass man heilig, geliebt und erwählt ist von dir. Und schenk, dass aus dem raus dürfen Früchte entstehen. Aber dass es anfängt mit der Erkenntnis, mit dem tiefen Wissen, dass der Zustand verändert ist. Danke, dass du uns hilfst, miteinander umzugehen. Hier seht ihr hier. Dass du uns hilfst, einander so zu begegnen, wie es du für uns gewünscht hast. Schenk, dass aber unsere Motivation darf daraus rausgehen, dass wir von dieser Welt geliebt und heilig sind. Amen.